Innen, außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yoga-Studio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Liebe Leute da draußen, willkommen bei Innen und Außen. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, die Helga Baumgartner. Helga kennen viele von euch sicherlich schon, vielleicht manche aber auch noch nicht. Ich freue mich jedenfalls auf das Gespräch mit dir, Helga. Wir haben uns lange nicht gesehen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch mega, Philipp. Total schön, dass ich da sein darf.
Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns gesehen vor 2 Jahren oder was. So lange haben wir auch schon nicht mehr gedreht. Das sollten wir, glaube ich, dringend mal wieder wiederholen.
Das finde ich auch, ja, genau. Es ist über 2 Jahre her. Wir haben einige Videos gedreht, 7, 8 oder 9 Stück, gell?
Stimmt, damals hat
Schon,
man Mammutdreh. Helga, wo bist du jetzt gerade?
ich bin in Regensburg.
In Regensburg ist dein Zuhause, gell?
Das ist mein Zuhause, genau.
Genau. Was geht dir durch den Kopf so zur Zeit? Was beschäftigt dich? Wo stehst du gerade?
Wahrscheinlich geht mir viel zu viel durch den Kopf. Viel im Innen, viel im Außen. Gerade sind ganz viele Festivals tatsächlich, die gehen mir durch den Kopf. Heute Abend ist ein Mantra Circle, der geht mir durch den Kopf. Gerade komme ich von einem Meditationsseminar, das geht mir noch durch den Kopf auf eine gute Art und Weise.
Hast du
Ist.
gegeben oder teilgenommen an dem
Ich habe
Seminar?
teilgenommen. Das war ganz besonders.
Was hast du denn gemacht für eine Meditationsrichtung da?
Ich liebe es ja, sowohl im Buddhismus immer mal wieder einzutauchen, tibetischer Buddhismus, praktiziert auch mein Partner, und dann aber auch Vedanta, das ist so meine Hauptlehrerin. Und gerade hatten wir ein Vedanta-Seminar, das ist aber schon abgeschlossen. Und jetzt war es tibetischer Buddhismus, ein Meditationsseminar mit Mingyur Rinpoche.
Oh, wie schön. Und wie ist es dir ergangen?
Es war einfach fabelhaft, Philipp, weil die Festivals. Ich liebe sie. Also die Festivals sind einfach fabelhaft. Ich verschmelze da mit allen und mit allem. Und danach kommt aber auch wieder so ein großes Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Und nachdem das nächste Festival schon ansteht und irgendwie so auch echt gerade viel los ist, war das einfach ideal, weil ich dachte ansonsten wirklich, ich implodiere, wenn es jetzt irgendwie noch schneller wird im Innen und im Außen. Und das war also der perfekte Zeitpunkt, jetzt 2 Tage da sitzen und immer mal wieder und auch so auf eine ganz klasse Art angeleitet meditieren. Das war so schön. Ich lieb's.
Du bist ja im Sommer viel auf Festivals unterwegs, gell? Also so hatten wir uns ja, glaube ich, ganz ursprünglich auch mal kennengelernt in München, glaube ich.
Das stimmt, auf der Yoga World
Auf der
damals.
Yoga World
Ja.
vor, ach, langer Zeit. Gute 10, weiß ich nicht, vielleicht
10,
auch
ja, ich glaube.
mehr Jahre, genau. Und du hast mir irgendwann mal gesagt, da war ich recht verwundert, weil du, Helga, bist ja in meinen Augen, so wie ich die deutsche Yogaszene beobachte, darf man schon sagen, die oder eine der bekanntesten Yin-Yoga-Lehrerinnen. Das heißt, du stehst viel vor Leuten, unterrichtest, gibst Ausbildungen, also bist viel on stage sozusagen, unter Anführungszeichen. Und dann hast du mir mal erzählt, dass du eigentlich ein total introvertierter Mensch bist.
Ja,
Wie kommst du damit klar denn?
ich versuche immer noch zu definieren, ob ich ein extravertierter Introvert bin oder ein Introverted Extrovert. Es ist schon beides ganz stark da, deshalb auch dieses Beispiel mit Festival und dann Meditationsretreat. Mir war es schon immer, ich fand es schon immer total aufregend, aber nicht auf die gute Art und Weise. Wenn ich zum Beispiel in der Klasse ein Gedicht vortragen sollte, ich habe da immer so eine halbe Panikattacke bekommen. Und tatsächlich ist das einfach der Praxis zuzuschreiben, dass ich das mittlerweile mit mehr oder weniger Würde kann. Ich vermute mit ein bisschen mehr Würde als früher in der ersten Klasse. Aber prinzipiell finde ich das immer noch sehr aufregend. Und dann kommt bei mir immer so automatisch auch ganz viel Bedarf nach sehr viel Rückzug als Gegengewicht. Gerade wenn ich viel quasi auf einer größeren Bühne stehe, mehrere hundert Leute dann unterrichte, ich brauche da schon ein Gegengewicht für mich.
Das ist das etwas, wo du dich dann schon danach so ein bisschen das Gefühl hast, wo jetzt ist auch Energie verloren gegangen. Ich hatte das früher zum Beispiel, deswegen bin ich kein hauptberuflicher Lehrer geworden, weil ich immer danach irgendwie so das Gefühl hatte, wo jetzt muss ich meine Energie erst wieder zusammensammeln. Andere wiederum kommen total energiegeladen vom Unterrichten zurück. Wie
Ja,
geht's dir?
also vom Unterrichten von normalen Yin-Yoga-Klassen komme ich energiegeladen zurück, weil wir da so sehr in der Gemeinschaft und in der Verbundenheit sind. Wenn du aber auf so eine Bühne hochgesetzt wirst, auch so ein bisschen getrennt sozusagen von dieser Community, das macht immer ein bisschen was anderes mit mir. Da bin ich jetzt mittlerweile auch sehr erfüllt. Also ich war so beseelt nach diesem Wochenende vom Festival. Und zugleich kommt dann mittlerweile keine Erschöpfung mehr, aber so eine Sehnsucht nach jetzt aber Rückzug, jetzt Höhle, jetzt wieder der Blick nach innen. Und ich nähre mich einfach sehr gut, wenn ich alleine bin oder wenn ich meditiere, auf Meditationsretreats bin, Schülerin bin. Das tankt meine Batterien einfach sehr, sehr gut auf.
Helga, lass uns mal zurückgehen in deine Kindheit vielleicht. Wann hat es begonnen mit dir, mit dieser ganzen Meditations- und Yoga- und Spiri-Kiste? War das schon immer da? Es gibt ja so manche Kinder, die haben ganz früh da so Fühler dafür. Andere kommen erst mit dem Erwachsenenalter durch spezielle Erlebnisse dazu. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ich kam tatsächlich so aus der Not heraus zur Praxis. Als ich 14 war, hatte meine Mama einen Schlaganfall und war da auch wirklich sehr stark beeinträchtigt. Dann auch sicherlich so ein halbes Jahr weg in den Kliniken und auf Reha. Und mich hat das sehr, sehr erschüttert, weil ich glaube ich auch doch sehr oder relativ sensibel bin und war damals einfach super leicht zu erschüttern. Und das hat mich einfach total mitgenommen und gestresst. Dann kamen Magenkrämpfe, Unruhe, Restless Legs. Ich hatte einfach ganz oft, wenn ich vom Bus ausstieg und nach Hause ging, habe ich mich so zusammengekauert, zusammengekrampft, weil ich, ja, ich hatte einfach da so Stresssymptome. Und als meine Mama dann wieder zu Hause war, hat die einen MBSR und autogenes Trainingkurs begonnen bei einer Psychologin vor Ort. Es war einfach so eine offene Gruppe. Und weil ich sowieso damals einfach auch so Verlustängste hatte, habe ich mich da rangehangen und bin da mitgegangen. Und ich vermute immer noch, mir hat es besser getan als ihr. Das war dann mein Go-To-Mittel von dem Zeitpunkt an, da immer wieder in diese Achtsamkeit einzutauchen, autogenes Training auch, den Körper zu spüren.
Wer war da für dich? Hast du Geschwister eigentlich?
Ich habe zwei ältere Schwestern, genau, die
Ich
waren dann
wollte gerade
18.
fragen, weil du warst ja 14 und deine Mama plötzlich nicht mehr da, die Schwestern waren da und gab es einen Papa noch dazu oder wart
Papa
ihr
auch,
Papa
genau.
auch? Okay.
Ja,
Also warst
genau.
nicht vollkommen allein, aber ist verständlich. Mit 14 haut er das aus der Bahn, wenn Mama plötzlich nicht mehr da ist. Ne? Das ist ja auch ein schockierendes Erlebnis.
Ja, vor allem, weil wir uns auch sehr nah sind. Und
Ja.
genau, das war einfach, also meine Schwestern die haben das irgendwie total cool weggesteckt. Die waren ja auch
Okay.
älter
Ja.
und ich war so das Nesthäkchen, weißt du, und das hat mich einfach so gestresst. Ja, das war so.
Und dann bist du in die Yogierereien hineingekommen, war das also MBSR am Anfang, also erst meditative Sachen am Anfang und erst später Yoga, dann verstehe ich das richtig?
Genau, als dann das nächste Stress-Level kam, das war dann das Architekturstudium. Da hat mir dann jemand das Enneagramm in die Hand gedrückt, also ein Buch, und hat mir gleichzeitig gesagt, du bist übrigens die Nummer 7. Und dann habe ich die Nummer 7 durchgelesen und das war irgendwie so ein total chaotischer Mensch, so ganz neugierig, die jeden Tag was Neues beginnt, nie was abschließt, total unaufgeräumt ist, total interessiert und neugierig, lebendig, aber völlig chaotisch. Und ich dachte dann, das passt ziemlich gut zu mir. Ich habe damals, keine Ahnung, Windsurfen, einen Kurs gemacht, einen Shane, Paragliden, einen Kurs gemacht. Ich wusste, dass ich das beides nie weiterverfolge, aber ich habe einfach lauter so komischen Quatsch gemacht. Und dann kam ich quasi auf Empfehlung, in diesem Buch stand die Empfehlung, und wenn du Nummer 7 bist, dann tut dir etwas Langsames, Ruhiges, Fokussierendes sehr gut. Probier's doch mal mit Yoga und Meditation. Und das war dann eine echt gute, ein echt guter Tipp. Ich habe das dann gemacht.
Du bist dann später, warst du eine der ersten, die Yin-Yoga nach Deutschland gebracht haben, glaube ich, oder? Kann man schon so sagen, eine der ersten, oder? Seit wann ist Yin-Yoga bei uns angekommen? Vor 10, 12 Jahren, glaube ich, so. Noch zartes Pflänzchen und so seit 5 bis 8 Jahren ist es ja vielleicht der Yoga-Stil inzwischen sogar schon, habe ich den Eindruck. Also wenn wir ein Yin-Yoga-Video rausgeben, dann macht es Peng und es hat zig Klicks.
Cool.
Und wenn wir andere Sachen rausgeben, auch, aber eben nicht so.
Ah, cool. Schön, das zu wissen, gell? Das bin ich
Erlebst du
mir ja
es
gar
nicht so?
nicht.
Erlebst du es nicht so?
Doch, doch, doch. Also ich finde, die Beliebtheit ist auf alle Fälle da. Man braucht den Yoga eigentlich jetzt noch mehr als früher. Ich habe mich kürzlich erinnert, wie Jack Johnson vor ewigen Zeiten schon gesungen hat: Slow down, everyone, you're moving too fast. Und dann dachte ich mir, was würden der denn jetzt singen? Das ist ja schon 15 oder 20 Jahre her, dieser Song, ich weiß es gar nicht. Sorry, Jack
2004
Johnson.
muss das gewesen
Ja,
sein. Da
okay,
kam ich aus
also.
Australien zurück, das weiß ich noch.
Genau, und ich bin nach Barcelona gezogen und
Ja.
im Vergleich zu damals ist es ja jetzt so viel Turbo schneller. Und ich dachte damals schon, ja, er hat voll recht. Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass das so 2010 ungefähr begonnen hat. Da kam Paul Grilly einerseits, Paul Susi kamen nach Hamburg ein paar Mal zu den Power-Yogis. Dann kam Josh Summers auch von Sarah Powers. Weiß ich nicht, wann die kamen. Und da haben dann die ersten auch begonnen zu unterrichten. Das war auf alle Fälle Stefanie Arendt. Dann auch die Tanja Seehofer. Und ich habe es mir so aus Barcelona mitgebracht. Ich bin 2010 von Barcelona nach Regensburg zurückgezogen und habe mir von Barcelona das Yin-Yoga mitgebracht, weil es da schon ein bisschen bekannter war.
Und warst dann aber auch bei Paul und Susie Grilly in den USA und hast gelernt, oder?
Ja, hunderte von Stunden lang.
Wie sind die so? Erzähl mal so einen Schwenk aus der Zeit damals, als das alles anfing.
Ah, die sind total witzig, die beiden. Ich finde, sie gehen als Teacher total liebevoll miteinander um. Und Susi sitzt immer da, wenn Paul unterrichtet und ist dann so eine Stütze für ihn und wirft immer wieder so Dinge ein oder stellt auch Fragen, so als wäre sie auch ein Student und hilft ihm da on track zu bleiben. Das ist total sweet. Und Paul ist einfach the brain. Der weiß so viel und kann das auf so eine eloquente Weise so klar und einleuchtend erklären, sei das Anatomie oder Philosophie, dass ich einfach mich von Anfang an in diese Yin Yoga Teacher Trainings verliebt habe, auch in die Location. Die haben das immer in so einem buddhistischen Retreat Center angeboten, Land of Medicine Buddha, mitten in Redwood Wald bei Santa Cruz, Kalifornien. Und das war einfach so eine schöne Zeit. Und dann bin ich da jedes Jahr hin und manche Jahre sogar zweimal.
Helga, erklär mir doch mal, das habe ich beim Yin-Yoga noch nie so richtig verstanden. Yin-Yoga hat immer so einen Fuß in der chinesischen Medizin drin. Also spricht auch über Meridiane stark, über Energiebahnen und so weiter. Kannst du da mal Licht ins Dunkel bringen? Wie kam das schon von Paul und Susie Grilly, dieser Angle, oder kam der später dazu? Und inwiefern unterscheidet sich dann doch wieder von der TCM?
Naja, also es wird auf gar keinen Fall diese therapeutische Tiefe der TCM erreichen, denn ich denke, solche Methoden wie Akupunktur etc. oder Moxie oder dann die Kräuterlehre, da kannst du schon große Stellschrauben drehen, finde ich, in der TCM. Das hat mir selbst auch ja wirklich schon 15 Jahre lang als Hauptmedizin so viele gute Dienste getan, wo ich eigentlich nie zu einem, also Schulmediziner gehen muss, außer vielleicht mal für ein Blutbild etc. Gell? Weil TCM hat, das kann einfach schon was. Und Paul Grilly zum Beispiel war immer super an Akupunktur und Yoga interessiert. Der hat sich tatsächlich lange überlegt, was er auch unterrichtet von beidem. Und dann war auch, also natürlich einerseits dieses Interesse von ihm da. Und dann war auch von Anfang an so ein bisschen klar, Yin Yoga targets the fascia. Also, dass Yin Yoga so sehr auf das Fasziengewebe, auch, also das, wie soll ich sagen, gut ansteuern kann. Und zwar auf eine andere Art und Weise als die bewegungsintensiveren Yoga-Stile. Und das war irgendwie so genau die Zeit, wo Yin Yoga dann so aufkam, dass auch diese Faszienbewegung so aufkam. Und sehr viele Faszienforscher auch schon ganz früh gesagt haben, das Fasziengewebe ist das Meridiangewebe. Und dieser Klick war dann ja eigentlich ganz schlüssig zu sagen, ah, okay, ja, dann stimulieren wir das Meridiangewebe, dann gucken wir doch da mal und können das ja auch ein bisschen gezielter anwenden, so wie die TCM das auch macht. Die TCM macht es mit Nadeln. Wir machen es, indem wir das Gewebe in der Region stimulieren. Und das ist jetzt ein bisschen nerdy, also Klammer auf, das sind dann nicht dieselben Meridiane, sondern das ist eine Schicht tiefer, die heißen dann tendinomuskuläre Meridiane. Klammer zu, das war jetzt der Nerd-Part. Können alle wieder zurückkommen, jetzt geht es wieder normal weiter. Und so lässt sich das eigentlich ziemlich gut verweben, dass du dann eben auch sagst, ja, jetzt stimulieren wir den Lebermeridian, weil
Ja,
wir die
ich
Adduktoren und diese Region
ja.
stimulieren.
Ich meine, die TCM arbeitet ja auch nicht nur mit den Nadeln, sondern geht ja teilweise auch mit, ich habe den Namen vergessen, aber die Druckmassage, ne, wo man auch im Meridianbahnen entlang geht, dann auch auf muskuläre Ebene tiefer geht.
Genau.
Also das ist ja da auch,
Shiatsu auch,
genau, das
etc.
ist ja auch dort bekannt, die Systeme.
Genau.
Du bist jetzt jemand, wenn ich mir das alles so anhöre, also den Yin-Yoga ist klar, dafür ist, glaube ich, Helga ist, als nächstes kommt Yin-Yoga in der Begriffeskala für mich und ich glaube für viele, die dich kennen. Aber das ist ja nicht deine ganze Welt, du hast vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, es ist auch der Buddhismus, den du früh kennengelernt hast, dein Partner ist praktizierender Buddhist. Dann ist es Vedanta, also eine, ja, tief yogische Lehre, oder hat Vedanta Mix auch mit Buddhismus? Ich glaube nicht direkt, gell?
Letztlich
Ach, dann
hat
wieder Nerd-Part kurz.
eher der Buddhismus dann was noch aus Vedanta mit übernommen, einfach weil
Okay.
Vedanta letztlich schon ein bisschen älter ist als Buddhismus. Da kann man natürlich auch drüber streiten.
Ja.
Manche sagen immer 10.000 Jahre.
Ja.
Ich denke, ja, man kann es auch zwischen 2.000 und 5.000 Jahre irgendwo ansiedeln, aber es ist ein bisschen älter. Und dann wurde das alles letztlich irgendwann zu einem Wurzelgeflecht, ne, zu einem Rhizom von allen Stilen, die sich alle beeinflusst haben. Und ich denke auch, Vedanta jetzt wird vielleicht wieder ganz anders gelehrt oder weniger traditionell. Ne? Und beides, ich denke, dass sich beides gegenseitig stark beeinflusst hat.
Ich denke auch, ich wollte auch gar nicht darauf hinaus, so eine klare Trennung zwischen den einzelnen Richtungen ist, glaube ich, ist Quatsch, wenn wir nur sehen jetzt, Yin-Yoga seit jetzt also circa 15 Jahren in Europa unterwegs und was sich schon allein im Yin-Yoga mischt, ja, also wir haben die TCM, die sich mit reinmischt, wir haben jetzt, da kommen wir gleich noch dazu, die traumasensible Arbeit, die sich wieder mit hineinmischt und das sind nur 15 Jahre und wenn wir jetzt die Zeiträume damals anschauen, sprechen wir über viele Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende und nona haben die sich alle irgendwie verbunden. Aber du hast also diesen buddhistischen Teil, Vedanta prägt dich stark, dann Yin-Yoga prägt dich stark und bist in den letzten Jahren stark im Bereich des traumasensiblen Yoga-Unterrichtsformen, sage ich mal ganz allgemein, unterwegs. Machst du das zusammen mit der Eva, die auch bei uns auf Yoga Me Home ist? Was hat dich dazu gebracht? Oder lass uns mal so rum anfangen. Vielleicht für die Leute, die jetzt sagen, traumasensibel, hä? Drei Fragezeichen im Kopf. Kannst du mal kurz einen Abriss geben, was das ist und warum es sich so sehr unterscheidet von herkömmlichem Yoga?
Im traumasensiblen Yoga geht es zum Beispiel gar nicht darum, dich jetzt besonders gut zu fühlen, sondern es geht letztlich immer um die Stabilisierung. Es geht immer um die Stabilisierung deiner eigenen ja, Selbsterfahrung, wenn man so mag, in dem Moment, des Nervensystems in dem Moment, sodass du, egal in welche Richtung du so ein bisschen aus der Mitte herausgegangen bist, da wieder ein bisschen besser in die Mitte zurückfindest, vereinfacht gesagt. Das heißt, da ist sowohl das Angebot der Haltungen, die Abfolgen, das ganze Setting, aber auch die ganze Sprache komplett auf diesen letztlich wichtigsten Fokus der Stabilisierung ausgerichtet. Und sowas wie, komm, mach noch mal ein Down Dog, geht noch, bleib noch länger, ein Chaturanga geht noch, wäre dann da völlig fehl angebracht, beispielsweise.
Also da ist eine hohe Freiwilligkeit drin, ne? Also es ist mehr der Lehrer, ihr, wenn ich das so richtig verstehe, es gibt keine Anweisung in dem Sinne, sondern es gibt Angebote.
Es gibt
Kann man das
viele
so sagen?
Angebote, genau,
Ja.
sodass die Selbstermächtigung der Person immer unterstützt wird und allmählich ein möglichst traumafernes Setting erschaffen wird, sodass die Person lernt, die Impulse, die sie vielleicht in einer früheren negativen Erfahrung unterdrücken musste, um da irgendwie gut durchzukommen, jetzt allmählich wieder erstmal zu spüren und dann auch wieder umzusetzen. Das heißt, da geht es sehr, sehr viel um Selbstermächtigung, sehr, sehr viel um das auch immer wieder Stärken der Körperwahrnehmung und dann auch das, ja, Wertschätzen lernen oder wieder lernen.
Ein Stück die eigene Freiheit zurückzubekommen, darf man das so formulieren?
Ja, genau, das, also auf alle Fälle, weil eine Person mit Trauma-Hintergrund, es ist einfach so, dass das Gehirn oft sozusagen wie soll ich sagen, eine gesunde Reaktion auf ungesunde Erfahrungen gespeichert hat. Und diese ungesunden Erfahrungen sind ja in dem Moment vermutlich für die meisten dann gar nicht mehr gegeben. Aber das Gehirn spult noch die Filme so ab, als wäre die ungesunde Erfahrung immer noch da. Und dann geht es letztlich darum, auch das Gehirn wieder sozusagen ein bisschen neu zu trainieren und immer mehr auch im Jetzt ankommen zu lassen, in diesem sicheren Jetzt-Zustand, den es auch gibt.
Und sich neu auszurichten. Erzähl doch mal, wie ist da so das Feedback von den Teilnehmerinnen? Kommen da jetzt nur Menschen mit Traumata? Sind sich die Menschen ihrer Traumata immer so bewusst oder nicht? Wie ist es? Ich komme ja aus der männlichen Welt, weißt du, Traumata, was? Habe ich nicht. Jetzt mal, nee, ohne Spaß beiseite, aber sind die Leute sich, kommen wirklich Menschen, die sagen, wow, ich möchte ein Traumata aus meiner Vergangenheit aufarbeiten und gehe deswegen jetzt zum traumasensiblen Yoga? Oder kommen alle möglichen Menschen und entdecken in feinen Nuancen neue Seiten an sich selbst?
Ich würde sagen, meistens das Zweite. Vor allem, weil bei dem ersten Statement das Setting gar nicht das Richtige wäre, um Trauma aufzuarbeiten. Das machst du im Therapiesetting. Die Stunde, eine traumasensible Stunde, soll wirklich stabilisieren und nicht ans Traumathema rangehen, sondern dich, so wie du jetzt bist, als Person stabilisieren, mitten im Leben mit der jetzigen Erfahrung. Weil häufig quasi sich für eine Person mit Traumahintergrund auf Nervensystemsebene auch ein Loop installiert hat, der quasi so tut, als wäre die Person immer noch in der ungesunden Erfahrung, ist sie aber nicht mehr. Das heißt, es geht darum, im Jetzt sozusagen in einer gesünderen Erfahrung auch anzukommen. Das heißt, dieses, oh, ich möchte Trauma aufarbeiten, da wäre die Klasse, eine traumasensible Yoga-Klasse, gar nicht das Richtige, sondern das ist immer Therapiesetting. Und auf die zweite Frage, ich glaube, die meisten sind sich dessen nicht bewusst, ob sie einen Traumahintergrund haben oder nicht. Und da gibt es eine ganz, ganz große Unterscheidung. Da wäre einfach Eva Weinmann die bessere Interviewpartnerin. Aber die kommt sicher noch
Holen wir
vorbei.
nach, holen wir nach.
Genau, mit dem Kleintee und dem Großtee. Und das Kleintee ist so ein Trauma, was eigentlich jeder erlebt hat, ne? Trauma ist zu schnell und zu überwältigend. Ein Ereignis ist zu schnell und zu überwältigend geschehen. Und das Groß-T-Trauma ist dann einfach so ein massives Trauma, was auch wirklich therapeutisch in den meisten Fällen aufgefangen, aufgearbeitet werden kann. Und da wir alle dieses kleine T mit uns herumtragen, ja, weil wir alle echt doofe Erfahrungen gemacht haben, die in dem Moment definitiv unsere Kapazitäten total überstiegen haben, haben wir da alle auch so ein, ja, wir können da alle davon profitieren. Und je nachdem, ob es dann mehr Kleintee oder mehr Großtee ist, ist dann das Nervensystem einer Person, naja, eben etwas stabiler oder etwas dynamischer, sodass die Person dann auch leichter aus der Stabilität herausfällt. Und ich habe das eben in Yin-Yoga-Klassen beobachtet, dass, obwohl wir ja eigentlich total chillen und entspannen, nicht alle Teilnehmer entspannen. Ne? Denn manche
Das
werden
glaube
richtig
ich
unruhig,
sehr
genau.
gerne, weil die Ruhe musst du ja erstmal aushalten, ja? Also
Genau.
sich selbst muss man erstmal aushalten. Also ich erinnere mich noch an meine ersten mehrtägigen Meditationsretreats. Das Nervigste in der ganzen Zeit war ich selbst. Das
Ja,
eigene
immer.
Hirn, was dich permanent mit irgendwas vollquatscht. Du denkst so, Junge, jetzt gib doch mal Ruhe, lass mich in Ruhe sitzen. Das
Monkey.
muss man erst mal aushalten, wirklich. Ja.
Monkey Mind.
The Monkey Mind, genau.
Ja,
Ja.
ich finde ja Yin-Yoga und Meditation sehr, sehr fortgeschritten, beides. Ja.
Ja.
Denn ich finde, man kann sich viel leichter auf eine Ashtanga oder sogar Chibamukti-Stunde, da ist sogar noch Musik geboten, einlassen, weil da einfach sehr, sehr viel Entertainment da ist. Je ruhiger die Yoga-Praxis oder Meditation, umso mehr ist man eben mit sich selbst beschäftigt. Und ich erinnere mich noch, ich persönlich, vor meinem ersten Meditationsretreat, jetzt nicht Yin-Yoga, ich hatte einfach irre Schiss, was ich über mich erfahre, wenn ich mich da 10 Tage hinsetze in Ruhe. Ich hatte so eine Angst. Ja? Und ich habe es dann trotzdem gemacht und habe dann festgestellt, ha, ich habe ja gar nichts Doofes über mich erfahren, aber ich war unruhig, ich war müde, ich war schläfrig, mein Geist war zu schnell und es ging eigentlich immer in diese, ich war zu müde oder ich war zu aufgeregt. Ja? Und das genau kann natürlich im Yin-Yoga sich dann auch so äußern, ne? Dass
Und
entweder
es
eine Person so apathisch und schläfrig wird, dass die Person das Gefühl hat, tut mir gar nicht gut.
Würdest du sogar so weit gehen und sagen, Yin Yoga ist nicht für Anfänger?
Jein. Denn manche beginnen mit Yin-Yoga und kommen da richtig gut an. Also manche sind so Naturals, weißt du, so Natural Yins, die dich dann nach der ersten Stunde so strahlend anlachen und sagen, das war die schönste Erfahrung meines Lebens. Und denke mir, ja, offenbar hast du eine gute Connection zum Yin. Und natürlich könnte man dann auch manchmal sagen, ja, es sind dann oft Personen, die aber auch Yang brauchen, ne, auf Yoga-Ebene. Aber nicht nur, ne? Und für die meisten Personen, für mich, war der Weg Yin, Yang, Yin. Ich habe begonnen mit autogenem MBSR, einem sehr ruhigen Yoga-Stil, in dem ich immer eingeschlafen bin anfangs. So langsam wurde der unterrichtet. Also eigentlich schon Yin. Dann aber bin ich ins Vinyasa gegangen, habe da eine Ausbildung gemacht, habe selber Ashtanga praktiziert, habe Iyengar praktiziert. Also war total dynamisch und an, also kraftvoll unterwegs. Und jetzt ist wieder einfach auch ganz viel Yin und Yang in meiner Yoga-Praxis. Aber der Weg ins Yin hinein, aus dem Ashtanga und Vinyasa, der war nicht easy. Ich mochte meine erste Yin-Stunde nicht. Die fand
Echt?
ich richtig, richtig doof.
Weil langweilig oder weil too much ich, also too much Helga, oder?
Weder noch, weder noch. Das ist eigentlich so lustig, weil ich habe damals ja schon 8 Jahre Yoga praktiziert. Ich habe auch schon Vinyasa unterrichtet. Ich habe Ashtanga praktiziert. Und 2008 bin ich in meine erste Yin-Yoga-Klasse gegangen und ich habe nicht kapiert, wie Loslassen geht. Ich konnte das nicht. Das heißt, wir waren dann im, also Rajakabotanasana, im Sleeping Swan. Und ich dachte nur, fuck, wann ist diese Tortur endlich zu Ende? Ja, wir sind hier schon 5 Minuten. Muss das jetzt so sein? Ne? Ich habe nicht kapiert, dass man loslassen kann. Von daher war das sehr, sehr wichtig für mich, das zu lernen.
Ich fand es sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Du sagst Yin Yang und dann wieder Yin. Ich glaube, das ist allgemein, glaube ich, ganz sinnvoll, sich das immer wieder bewusst zu machen und sich zu fragen, in welcher Lebensphase bin ich auch gerade drin? Was brauche ich eigentlich zum Ausgleich? Und Yoga sollte eben ausgleichend wirken, ja? Wie du gerade richtig gesagt hast, Leute, die eh schon ständig viel Energie haben und rumrennen durchs Leben wie so ein Flummi, den tut Yin gut und umgekehrt kann auch den ganz ruhigen unter Umständen mal eine Yang-Praxis sehr gut tun, um auszugleichen.
Genau so ist es.
Helga, du trägst um deinen Hals eine kleine Kette und da ist Gangeswasser drin, stimmt das?
Ja, das stimmt.
Das habe ich nämlich rausgefunden oder dich. Was hat es damit auf sich? Du trägst immer einen Tropfen Gangeswasser mit dir. Hast du dir das selbst abgefüllt?
Nein, sonst hätte ich das ja schon sicherlich verloren. Das ist ein kleines Amulett. Ich zeige es Philipp gerade durch die Kamera.
Ja.
Das hat meine Vedanta-Lehrerin. Meine Amaji, Swamini Pramananda, hat das quasi anfertigen lassen. Die lebt in Indien, hat dort 2 Ashrams mit ihrer Stiftung, mit der Puna Vidya Foundation. Und durch sie habe ich so eine ganz, ganz große Wertschätzung für Maa Ganga bekommen. Das ist ja eine Göttin in Indien. Und die wird ja letztlich als Mutter von allem Leben, als Mutter aller Flüsse angesehen. Und wirklich auch als Göttin. Es gab ja auch mal Saraswati quasi als Fluss, die Göttin. Und Amaji hat dieses Amulett quasi entworfen. Da ist, weiß ich nicht, 5 Milliliter Ganga-Wasser drin und das geht dazugehörige Mantra. Und für mich ist das einfach so ein Schutz, so eine Protection, so ein Glücksbringer, so eine gute Connection, die ich um den Hals trage. Aber nicht immer. In der Nacht nehme ich es ab.
In der Nacht nimmst du es ab, aus einem bestimmten Grund oder nein? Einfach nur, weil es beim Schlafen unpraktisch
Ich
wäre.
glaube, weil ich so chaotisch schlafe, dass ich ansonsten
Okay, das hier.
Ganga-Wasser-Amulette im Gesicht rumtragen würde.
Okay, alles klar. Du hast mal gesagt, dass. Oh, lass mich andersrum fragen. Das oberste Ziel von Yoga für dich? Schwierige Frage, ich weiß. Aber wenn du alles runterbrechen würdest und wenn du dein Yoga, der Grund, weshalb du Yoga machst, beschreiben müsstest, und das müsstest du jetzt bitte, aber dafür den Begriff Yoga nicht verwenden darfst, wie würdest du es dann beschreiben?
Aber ich darf die Praxis sagen, oder wie?
Ja, du darfst alles sagen, nur das Wort Yoga nicht verwenden. Weil ich finde, das Wort Yoga ist oft so, weißt du, das ist so aufgeladen mit einer Milliarden Bedeutung. Und je nachdem, wer von welcher Ecke kam, sprechen zwei Leute über Yoga und reden über zwei völlig verschiedene Dinge. Und deswegen frage ich immer so, was für die Leute Yoga ist ohne den Begriff.
Du meinst jetzt aber für mich und nicht als
Für
Lehrerin,
dich,
sondern
ja,
selbst
für dich.
zum Praktizieren. Ja, letztlich all die Dinge, die ich mache, mache ich, um erstmal mir wieder näher zu kommen, weil ich mich im Leben manchmal entferne von diesem Innersten, dieser innersten Essenz. Die Schriften sagen ja Satchitananda, ja. Und wenn ich so sehr am Außen bin, verliere ich dieses Andocken. Und das ist erstmal mein Bestreben, da wieder zurückzufinden, also letztlich immer wieder nach Hause zu kommen. Es geht mir darum, immer wieder nach Hause zu kommen mit dem, was ich praktiziere. Und durch dieses nach Hause kommen und so ganz bei mir sein, so ganz nah an meiner Essenz sein, kann ich dann das auch wieder in den anderen oder in der Umgebung erkennen oder sogar im Chaos oder sogar in schwierigen Dingen. Kann da auch wieder in so eine Verbindung gehen. Also ja, Verbindung, dieses Coming Home.
Es ist bemerkenswert, dass du sagst, Yoga Me Home heißt aus diesem Grund Yoga Me Home.
Ah, wirklich.
Ja, weil ich auch immer so ein bisschen, dass ich jetzt ähnliche Worte tatsächlich benutzt. Für mich war es auch immer Home, dieses Gefühl von Home in sich selbst zu Hause, unabhängig von dem, was außen rum ist. Und deswegen heißen wir tatsächlich Yoga Me Home. Also nicht nur, weil man es zu Hause macht. Ich meine, dieser doppelte Boden war einfach und damit war dann der Name gesetzt damals. Aber es ist dieses Gefühl von zu Hause sein bei sich. Das
Genau.
resoniert sehr mit mir, was du da gerade sagst.
Das macht ja auch so Sinn, gell? Ich glaube, dass wir
Ja.
uns alle danach sehnen, einfach immer wieder bei uns anzukommen.
Helga, zum Schluss vielleicht noch, es gibt bald einen Workshop mit dir bei uns. Jetzt müssen wir kurz noch ein bisschen, ja, Werbung, es klingt immer so, aber das publik machen. Ihr Lieben da draußen, je nachdem, wann ihr das hört, ist der Workshop unter Umständen jetzt auch schon vorbei. Aber wenn ihr das ganz frisch hört, diesen Podcast, erzähl doch mal ein bisschen. Du hast ihn mit meiner Kollegin ja mit der Elena geplant. Der ist jetzt im Juli, glaube ich, noch. Ist das richtig?
Das stimmt, der ist jetzt Ende Juli. Ich schaue gerade, ob ich einen Kalender finde. Um
Sonst, ihr
mich
Lieben,
herum, der
schaut.
27. Juli.
27. Juli, sonst auf Yoga Me
Genau.
Home schauen, dort unter die Programme, da findet ihr alle Infos dazu. Und das Thema ist, glaube ich, Pause drücken, so ganz allgemein. Ist das richtig?
Genau, ja. Ihr habt eine Umfrage gemacht an die Homies, was sich die Homies wünschen. Und dann kam quasi dieser Wunsch, das war so eine Pause, genau, Pausetaste drücken, Yin-Yoga und das Nervensystem. Und als ich mit Elena geschrieben habe, so anfänglich quasi so in der Idee von einem Workshop für mit Yoga Me Home, ich dachte mir auch schon, ja, das ist eigentlich, was alle brauchen, gell? Also egal mit wem du redest, das ist immer noch schneller und noch crazier, das Leben. Der gute Jack Johnson,
Ja.
wohlgemerkt, vor
Ja.
21 Jahren. Und im Sommer dann ist es noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen verrückter. Und das ist genau das, was uns dann wieder so wegbringt von diesem, ich fühle mich in mir zu Hause, mit mir verbunden, und durch dieses in mir sein weiß ich auch, dass ich dadurch so unerschütterlich und stabil bin. Weil ich in mir ruhe, kann ich eigentlich alles gut managen, was auf mich so zukommt. Wenn ich das aber nicht mache, dann fühle ich mich ziemlich lost oder ziemlich crazy, ne? Und ich glaube, dass es einfach eine richtig coole Verbindung ist. Yin-Yoga und Fokus aufs Nervensystem. Ich werde da ein bisschen was auch ganz, ganz vereinfacht zum Nervensystem erklären. Da gibt es dann andere Leute, die in die Tiefe gehen können, wie Eva etc. Aber ich erkläre so ein paar kleine Skills und Tools, kleine SOS-Tools für zu Hause. Und dann wenden wir das alles noch in einer richtig langen und auch sehr regenerierenden Yin-Yoga-Praxis an. Also das Wissen integrieren wir da und versuchen da auch ein bisschen mehr zu erspüren und in der Präsenz zu bleiben. Ich glaube, letztlich glaube ich, dass jetzt über den Workshop hinaus geht es ja immer darum, möglichst viele Momente von Präsenz zu haben, die uns dann wieder nach Hause bringen.
Wunderschöne Schlussworte, dem ist nichts hinzuzufügen. Helga, ich freue mich auf
Oh.
den Workshop. Ihr Lieben da draußen, jetzt also ein Online-Live-Workshop, 27. Juli, könnt ihr über Yoga Me Home euch reinbuchen. Helga, vielen lieben Dank. Schön, dich mal wieder gehört und ich ja hier in dem Fall sogar glücklicherweise auch gesehen zu haben. Ich würde sagen, wir sehen, hören uns spätestens im Herbst mal wieder für neue Videos. Hast du noch letzte Worte, die du den Homies
Guter
vielleicht
Punkt.
mit auf den, letzte Worte jetzt so ganz bedeutungsschwanger, die du den Homies mit auf den Weg geben möchtest?
Guter Plan für Herbst, Philipp. Erstmal finde ich toll. Total schön, dass ich hier sein durfte. Und ich glaube, wenn ich, wenn das okay ist, dann teile ich was der buddhistische Teacher gerade mit uns geteilt hat. Also die drei großen Empfehlungen für das Leben. Eine Empfehlung war wirklich der Wunsch, die Intention, mit Liebe und Mitgefühl in Verbindung zu bleiben, mit sich, mit anderen. Die zweite Empfehlung war, Momente von Gewahrsein einzubauen ins Leben. Und die dritte Empfehlung finde ich eigentlich fast am coolsten. Ich habe das jetzt schon ganz oft angewendet in den letzten nur 3, 4 Tagen. Und das ist, okay damit zu sein, auch wenn man gerade nicht okay ist. Und das bringt eine ganz große Gelassenheit mit sich. Daher finde ich es sehr yinnig. Also es hat so viel Yin-Attitüde in sich. Ja.
Danke dir, Helga, für das schöne Gespräch. Ihr Lieben da draußen, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast von innen außen wieder dabei seid. Ansonsten schaut auf Yoga Me Home vorbei. Schaut auf der Website von Helga vorbei. Findet ihr natürlich hier unten in den Shownotes. Helga macht tolle Ausbildungen, Workshops, ist auf Festivals. Ihr trefft sie draußen im Leben oder gerne auch bei uns auf Yoga Me Home, ganz wie ihr Lust habt. Helga, danke schön. Ich wünsche dir alles Liebe.
Danke, Philipp. Danke an alle, die zuhören.
Außen, innen.